Herzlich willkommen zu Reingehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Trotz einer wachsenden Bereitschaft zur Organspende hierzulande sehen wir uns mit der Realität konfrontiert. Die Warteliste für Spenderorgane zählt etwa 8.496 Menschen. Im Jahr 2023 gab es bundesweit aber lediglich 965 Spenderinnen und Spender. In dieser Podcast-Folge spricht Nina Petrovic Foto mit VdK-Patientenberaterin Jelka Pinteritsch über den Organspendeausweis, den rechtlichen Rahmen und den konkreten Ablauf einer Organspende.
Hallo Frau Pinteritsch.
Hallo Frau Foto.
Frau Pinteritsch, warum ist aus Ihrer Sicht das Thema Organspende so wichtig und auch der Grund, warum wir überhaupt in dieser Podcast-Folge heute darüber sprechen?
Der Anlass für unsere Podcast-Folge ist die Einführung des Organspenderegisters. Seit März 2024 kann man seine Bereitschaft zur Organ- oder auch Gewebespende in einem Online-Register eintragen. Das Register, das ist so ein zentrales elektronisches Verzeichnis und da kann man die Entscheidung für oder gegen eine Organ- und Gewebespende eintragen. Und dieser Eintrag ist natürlich freiwillig und auch kostenlos und kann auch jederzeit geändert oder widerrufen werden. Ja, bislang war es ja so, dass man seine Organspendebereitschaft mit einem Organspendeausweis oder auch in der Patientenverfügung dokumentierte. Dies ist jetzt immer noch möglich, auch neben diesem neuen Organspenderegister. Aber Vorteil dieses Registers ist, dass im Ernstfall eben die Klinik auf das Register zugreifen kann. Also es muss nicht erst nach diesem Organspendeausweis gesucht werden. Dieser kann ja auch mal mit der Geldbörse verloren gehen. Es ist aber so, dass viele Menschen sich noch gar nicht darüber Gedanken gemacht haben oder vielleicht auch entschieden haben, ob sie Organe nach ihrem Tod spenden wollen. Es ist ja auch so, dass niemand sich gerne mit dem eigenen Tod oder seiner eigenen Sterblichkeit auseinandersetzt. Viele legen sich auch vielleicht ungern schriftlich fest und das haben wir auch oft in der Beratung. Ältere Menschen denken oft, sie kommen wegen ihres Alters als Organspender gar nicht in Frage.
Da haben Sie jetzt das Alter angesprochen. Gibt es denn ein Höchstalter für eine Organspende?
Nein, das gibt es eben nicht. Es gibt kein Höchstalter für die Organspende. Entscheidend für eine Organspende sind der Gesundheitszustand des Spenders und natürlich der Zustand der Organe. Es ist auch so, dass ältere Menschen häufig Organe älterer Spenderinnen oder Spender erhalten. Es ist auch nicht so, dass Erkrankungen grundsätzlich eine Organspende ausschließen. Eine Organentnahme kann zum Beispiel ja bei bestimmten Infektionen oder auch bei akuten Krebserkrankungen ausgeschlossen sein. Aber es ist nicht so, dass grundsätzlich, wenn man eine Erkrankung hat, dann, dass man keine Organe spenden kann. Es kommt eben, wie gesagt, auf den Zustand des Organs an.
Wie ist denn die Lage in Deutschland? Wie viele Organspenden werden denn benötigt in Deutschland oder bei uns hier in Baden-Württemberg, falls es hierzu Zahlen gibt? Wie viele sind da jedes Jahr notwendig?
Ja, es gibt auch Zahlen für Baden-Württemberg und da liegt Baden-Württemberg gar nicht so schlecht. Also mit im Vergleich zum Bundesdurchschnitt, also mit 12,1 Spendern pro 1 Million Einwohner liegt Baden-Württemberg über dem Bundesdurchschnitt. Insgesamt gab es deutschlandweit 2023 965 postmortale Organspender. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass durchschnittlich bei einem Menschen 2 bis 3 Organe entnommen werden, waren das dann 2023 2.900 Organe circa, die postmortal gespendet wurden. Es ist aber auch so, dass um die 8.500 Menschen in Deutschland auf der Warteliste für einen Spenderorgan stehen. Das heißt, nach wie vor brauchen also viel mehr Menschen ein neues Organ, als es geeignete Spender und Spenderinnen gibt.
Das klingt eigentlich nicht so gut, ne? Wie ist denn das mit der Organspende in Deutschland über das Transplantationsgesetz geregelt? Also kommen wir zu dem rechtlichen Teil. Wie ist das organisiert?
Ja, also die Organ- und Gewebespende ist in Deutschland wie Sie schon gesagt haben, im Transplantationsgesetz geregelt. Und da gilt die sogenannte Entscheidungslösung. Was heißt das? Also das bedeutet, dass eine Organ- oder Gewebeentnahme nur dann möglich ist, wenn die verstorbene Person der Entnahme und das zu Lebzeiten natürlich zugestimmt hat. Und falls die verstorbene Person nicht zugestimmt hat, dann können die nächsten Angehörigen stellvertretend entscheiden und eben eine Zustimmung erteilen. Und nur unter diesen Bedingungen ist die Organ- und Gewebeentnahme in Deutschland zulässig. Außerdem muss natürlich der unumkehrbare Ausfall der gesamten Hirnfunktionen eindeutig nachgewiesen sein. Also es muss ein Hirntod vorliegen. Neben dieser postmortalen Organspende gibt es in Deutschland auch eine Lebendorganspende.
Sie haben jetzt schon die postmortale Spende angesprochen. Was ist denn der genaue Unterschied zwischen der postmortalen und der Lebensspende?
Also postmortal, das setzt sich zusammen aus den lateinischen Wörtern, also post, also nach, und mortal, also von mors, dem Tod. Also das heißt, die Organspende findet nach dem Tod statt, also nach dem Hirntod. Lebensspende, das sagt das Wort schon an sich, ich spende zu Lebzeiten ein Organ. Das geht natürlich nur dann, wenn ich ohne dieses Organ leben kann. Zum Beispiel kann ich mit einer Niere leben, wenn diese gesund ist. Bei der Leber zum Beispiel wird nur ein Teil des Organs gespendet. Das geht auch zu Lebzeiten. Die Leber, die kann nämlich nach der Spende nahezu wieder auf die Ausgangsgröße heranwachsen.
Aber wie ist das dann bei der postmortalen Organspende zu verstehen? Also die Organe, die müssen ja noch funktionstüchtig sein. Ab wann gilt denn jemand tatsächlich als tot?
Ja, also eine Organentnahme darf natürlich nur erfolgen, wenn ein Mensch hirntot ist. Und die Diagnose Hirntod wird medizinisch als irreversibler Hirnfunktionsausfall bezeichnet. Das heißt, es müssen alle Teile des Gehirns, also Großhirn, Kleinhirn, Hirnstamm, umfassend geschädigt sein. Folge ist der unumkehrbare Ausfall der gesamten Hirnfunktionen. Ein Mensch wirklich hirntot ist, müssen zwei Fachärzte unabhängig voneinander prüfen. Und der Nachweis des Hirntodes erfolgt gemäß einer Richtlinie der Bundesärztekammer eben zur Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls. Als Hirntod gilt man, wenn eben nachweislich das gesamte Gehirn unwiederbringlich ausgefallen ist. Also auch das Schmerzempfinden und das Bewusstsein. Gleichzeitig muss man natürlich für die Organentnahme das Herz-Kreislauf-System der verstorbenen Person künstlich aufrechterhalten, also damit eben die Organe weiterhin auch mit Sauerstoff und Nährstoff versorgt werden. Das heißt, beim Hirntoten schlägt das Herz noch, da der Kreislauf künstlich in Gang gehalten wird. Die Diagnose Hirntod bedeutet aber, dass ein Mensch nicht mehr ins Leben zurückkehren kann.
Ja, und bei der Recherche zu dieser Sendung habe ich immer wieder gelesen, dass es strenge Voraussetzungen gibt, was die Lebensspende angeht. Welche Voraussetzungen sind das denn?
Also die Voraussetzungen sind streng. Das heißt, es muss gesichert sein, dass niemand zur Lebensspende genötigt wird. Also vor der Transplantation erfolgen natürlich medizinische Untersuchungen und es finden Aufklärungsgespräche statt, sowohl mit der spendenden als auch mit der empfangenen Person. Die spendende Person muss wissen, dass zum Beispiel nach einer Nierenspende die verbliebene Niere bis zu 70% der Gesamtleistung im Vergleich zu davor übernimmt. Und diese Nierenleistung reicht für ein normales Leben aus. Wichtig ist auch, dass vor der Organentnahme auch psychologische Einzelgespräche geführt werden, weil es muss natürlich geklärt werden, aus welcher Motivation man sich für eine Lebensspende entscheidet und ob das auch freiwillig ist. Es darf natürlich auch kein finanzielles Interesse an der Organspende bestehen. Also Organhandel ist verboten. Und es gibt auch so eine Lebensspendekommission in einem Krankenhaus und die wird dann auch nochmal gehört. Und dann erfolgt, wenn also alle Voraussetzungen vorliegen, die Organentnahme, also die Operation und die Transplantation, die finden dann im selben Transplantationszentrum statt. Also die die Spenderin und Empfängerin, die bleiben auch nach der Operation 1 bis 2 Wochen stationär im Krankenhaus. Und danach muss man sich auch in regelmäßigen Abständen, muss man auch zu medizinischen Nachsorgeuntersuchungen. Dadurch können eventuell auftretende gesundheitliche Beschwerden eben rechtzeitig erkannt werden. Und aufgrund eben auch gesundheitlichen Risiken kommt eine Lebendorganspende nur dann in Frage, wenn kein postmortal gespendetes Organ zur Verfügung steht. Das heißt, die Empfängerin oder der Empfänger einer Lebendorganspende müssen zwingend auf dieser Warteliste für postmortale Organe stehen.
Okay, Sie haben uns jetzt auch schon ein paar Organe genannt, die bei der Lebensspende überhaupt in Frage kommen. Können Sie uns das nochmal zusammenfassen? Was sind denn tatsächlich die häufigsten?
Also derzeit werden in Deutschland vor allem Nieren und Teile der Leber von lebenden Spenderinnen und Spendern übertragen. Medizinisch möglich und auch gesetzlich erlaubt ist auch die Übertragung eines Teils der Lunge, des Darms oder der Bauchspeicheldrüse. Die Lebendorganspende dieser Organe wird jedoch in Deutschland kaum durchgeführt.
Ja, und als Spender, da habe ich ja sicherlich bei der Lebensspende noch mehr zu beachten. Also nehmen wir an, ich spende meine Niere. Wie sieht's da mit meinem Job aus? Kann ich mich dafür krank melden oder muss ich da Urlaub dafür nehmen? Muss ich es meinem Arbeitgeber mitteilen? Wie sind da die Voraussetzungen für mich?
Ja, das ist tatsächlich auch geregelt und seit 2012, also da gibt es ein Gesetz dazu. Und bei einer Lebensspende, da haben Sie Anspruch auf Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber und ganz normal so für 6 Wochen. Sie müssen also nicht Urlaub nehmen. Das gezahlte Arbeitsentgelt kann sich auch der Arbeitgeber von der Krankenkasse des Organempfängers erstatten lassen. Sollte die Arbeitsunfähigkeit länger als 6 Wochen dauern, hat der Organspender wie bei jeder länger andauernden anderen Erkrankung Anspruch auf Krankengeld. Das Krankengeld ist in diesem Fall etwas höher, da 100% des Nettogehalts als Krankengeld gezahlt wird. Das sind in 2024 aber höchstens 172,50 Euro am Tag. Das ist der Krankengeldhöchstbetrag.
Mhm. Ja, und während der OP, da kann es ja sicherlich auch zu Risiken kommen. Wie bin ich da als Lebensspender für den Worst Case quasi abgesichert, falls es nach der OP oder während der OP zu Problemen kommt?
Also generell gilt, dass die Spenderin oder der Spender gesund sein muss, damit eben auch die medizinischen Risiken der Transplantation so gering wie möglich sind. Leber, Herz, Gefäße sollen normal funktionieren, Bluthochdruck und abweichende Blutzuckerwerte sind Gründe, die gegen eine Lebensspende sprechen können. Bei jeder Operation gibt es natürlich ein Restrisiko, zum Beispiel durch Narkose oder chirurgische Komplikationen oder auch Infektionen. Der Lebensspender muss natürlich über mögliche Komplikationen und Risiken und auch über mögliche Langzeitfolgen aufgeklärt werden. Entstehen im Zusammenhang der Lebensspende gesundheitliche Schäden beim Spender, wird dies behandelt wie ein Arbeitsunfall. Also das heißt, die gesetzliche Unfallversicherung tritt im vollen Umfang für die Folgekosten ein. Meist ist das die Gemeindeunfallversicherung.
Und wenn ich mich nun dazu entscheide, meine Organe zu spenden, wie und wo beantrage ich einen Organspendeausweis? Muss ich dafür irgendwelche Voraussetzungen erfüllen?
Also Sie müssen jetzt keinen formalen Antrag stellen. Sie können den Organspendeausweis auf der Internetseite unter organspende-info.de kostenfrei bestellen oder online ausfüllen und ausdrucken. Sie kriegen auch den Organspendeausweis über die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung oder bei der Deutschen Stiftung Organtransplantation, aber auch bei Krankenkassen, in vielen Arztpraxen oder Apotheken. Außerdem, ja, wie schon gesagt, kann man seit März 2024 seine Entscheidung online im Organspenderegister dokumentieren. Und auf dieses Register können in Zukunft Kliniken, wenn eben ein Hirntod eintritt und eine Organspende grundsätzlich in Frage kommt, eben auch dann zugreifen. Und da geht dann keine wertvolle Zeit verloren. Außerdem kann man natürlich die online hinterlegte Entscheidung nicht verlieren oder verlegen wie beim Papierausweis.
Ja, und alle relevanten Links dazu, die setzen wir natürlich auch zum Organspenderegister in die Shownotes dieser Episode. Und dann würde mich interessieren, ab welchem Alter kann ich das denn selbst entscheiden? Also wie sieht's da bei Jugendlichen und Kindern aus?
Also Minderjährige können ihre Bereitschaft zur Organ- und Gewebespende ab dem 16. Geburtstag und ihren Widerspruch ab dem 14. Geburtstag erklären. Eine Einwilligung der Eltern ist dann nicht notwendig. Und bei jüngeren Kindern entscheiden die Erziehungsberechtigten, also die Eltern, über eine Organ- und Gewebespende.
Ja, und wenn ich den Ausweis dann habe, sollte ich diesen dann immer mit mir führen oder auch jemandem davon erzählen, wo ich ihn aufbewahre zur Sicherheit? Und was passiert im Falle, wenn ich bei einem Unfall tatsächlich auf der Straße aufgelesen werde und nicht mehr ansprechbar bin?
Wenn Sie sich für einen Organspendeausweis entscheiden, also ist das Mitführen eine gute Sache und darüber reden ebenso. Also Ihre Hausärztin, Hausarzt, Pflegepersonal und natürlich Ihre Familie, Ihre Angehörigen sollten Ihre Entscheidung kennen. Ihren Organspendeausweis können Sie dann zum Beispiel mit dem Personalausweis in der Geldbörse aufbewahren. Dann kann eben der auch im Falle eines Unfalls gefunden werden. Aber wie gesagt, die Entscheidung, die man im Online-Register hinterlegt, die kann nicht verloren gehen.
Ja, und kann ich meine Meinung nach Erhalt des Ausweises auch wieder ändern? Kommt sowas überhaupt vor? Also praktisch Widerspruch einlegen?
Ja, klar, Meinungen und Einstellungen können sich ändern. Das ist ihr gutes Recht. Das ist das Selbstbestimmungsrecht des Patienten, der Patientin. Und sie können den Organspendeausweis vernichten, wenn sie ihre Meinung ändern oder einen bzw. keinen neuen erstellen. Also, und wenn sie im Online-Register eingetragen sind oder bzw. sich eingetragen haben, können sie ebenfalls ihre Entscheidung jederzeit ändern.
Und was passiert, wenn ein Familienmitglied trotz meines Organspendeausweises entscheidet, dass sie oder er das nicht will, beispielsweise der Ehemann oder die Ehefrau?
Ja, das ist rechtlich nicht zulässig. Also niemand darf sich über ihren Willen hinwegsetzen. Das ist ihr persönliches Recht, das auch nach dem Tod weiter gilt.
Und wenn tatsächlich kein Spendeausweis vorliegt, was passiert denn dann? Wer entscheidet hier?
Also nach der aktuellen Rechtslage in Deutschland entscheiden entweder Sie, also zu Lebzeiten, oder wenn Sie keine Entscheidung getroffen haben, entscheiden nach Ihrem Tod die nächsten Angehörigen. Das ist die sogenannte Entscheidungslösung. Politisch diskutiert wird aktuell die sogenannte Widerspruchslösung. Im Rahmen der Widerspruchslösung wäre jeder Mensch erstmal ein Organspender, wenn er oder sie nicht zu Lebzeiten eben einen Widerspruch geäußert hat. Hier gibt es kritische Stimmen, die bei der Widerspruchslösung einen massiven Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen sehen. In Deutschland haben eine Umfrage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zufolge 84% eine positive Einstellung gegenüber der Organ- und Gewebespende. Aber viele Menschen, also die auch generell positiv der Organspende gegenüberstehen, haben keinen Organspendeausweis oder schieben das immer auf. Also, und Ziel der Befürworter dieser Widerspruchslösung ist, dadurch die Zahl der Organspenden zu erhöhen.
Was passiert eigentlich, wenn ich im Ausland versterbe? Wie ist da das Ganze dann geregelt?
Verstirbt man im Ausland, so greift die Regelung des jeweiligen Landes, nicht die des Heimatlandes. Deshalb ist es ratsam, sich vom Auslandsaufenthalt über die dort geltende Regelung zu informieren.
Ist es auch möglich, dass ich das Ganze im Testament regle? Also gar nicht mit dem Organspendeausweis, sondern dass es im Testament festgelegt ist, ob ich meine Organe spenden möchte oder nicht?
Das Testament ist nicht der richtige Ort. Also das muss erst gefunden werden, eröffnet werden, das dauert und eine Organentnahme muss ja zeitnah erfolgen. Also das macht keinen Sinn. Also ich empfehle eben den Wunsch zur Organspende entweder gesondert im Organspendeausweis oder eben in dem Organspenderegister festzulegen.
Viele Menschen haben vielleicht auch das Bedürfnis zu entscheiden, wem sie eigentlich die Organe spenden sollen oder möchten. Kann man das auch beispielsweise festlegen, dass man nur für Kinder spenden möchte oder für einen Nichtraucher spenden möchte?
Nee, das geht nicht. Also die Verteilung der Organe folgt folgt eben bestimmten medizinischen Kriterien. Und damit alle die gleichen Chancen haben, beziehungsweise die Menschen Organe bekommen, die sich zum Zeitpunkt der Organspende eben auch am dringendsten brauchen, ist es eben klar geregelt. Und zu den medizinischen Kriterien für die Organvermittlung gehören neben dem körperlichen Gesundheitszustand und bestimmten körperlichen Merkmalen von Spendern und potenziellen Empfängern noch weitere Umstände, die aus medizinischer Sicht Einfluss auf Dringlichkeit und Erfolgsaussicht einer Transplantation haben. Eine Auswahl des Organempfängers, das ist eben nur im Rahmen einer Lebensspende möglich. Da entscheide ich ja, ob ich einer bestimmten mir nahestehenden Person zum Beispiel eine meiner Nieren spenden möchte. Das geht aber auch rechtlich nur zwischen Menschen, die sich sehr nahe stehen. Lebensspende sollte auch die Ausnahme sein und kann auch nicht das Problem lösen, dass zu wenig Spenderorgane zur Verfügung stehen.
Ja, und wie sieht es bei der Auswahl der Organe selbst aus? Kann ich mich bei der postmortalen Spende auch dazu entscheiden, welche Organe ich spenden möchte?
Ja, das geht. Das können Sie regeln. Sie können bestimmte Organe ausschließen oder auch nur ein bestimmtes Organ oder Gewebe spenden, zum Beispiel das Herz, die Niere oder die Hornhaut, also je nachdem, was Sie spenden möchten.
Ja, und ein Aspekt fällt mir noch ein zum Thema Lebensspende. Ist es eigentlich möglich, wenn ich zu Lebzeiten ein Organ spende, dann Kontakt zu dem Empfänger meines Organs aufzunehmen?
Also bei einer Lebensspende kenne ich ja immer den Empfänger, da es ja eine mir nahestehende Person sein muss. Bei einer Knochenmarkspende darf die Identität des Gewebespenders und des Gewebeempfängers bekannt gegeben werden, wenn beide darin ausdrücklich eingewilligt haben. Der direkte Kontakt zwischen Spender und Patient ist dabei frühestens 2 Jahre nach der ersten Transplantation möglich. Als postmortaler Spender kann ich den Empfänger nicht kennenlernen, da ich ja gar nicht weiß, wer zum Zeitpunkt meines Todes auf der Warteliste stehen wird. Aber auch die transplantierte Person weiß nicht, wessen Organ sie erhalten hat. Also die Spende bleibt anonym. Oft besteht aber der Wunsch, also die Familie einer Organspenderin oder Organspenders kennenzulernen. Aus diesem Grund gibt es die Möglichkeit, dass die transplantierte Person anonym einen Brief an die Spenderfamilie schreibt. So kann sie eben Dank und Anteilnahme ausdrücken und erhält eventuell auch eine Antwort. Also das ist auch wieder anonym. Und der Briefwechsel findet über die Deutsche Stiftung Organtransplantation statt. Wie gesagt, beide Seiten müssen diesen Briefwechsel vorher zustimmen. Stimmt die Familie nicht zu, gibt es die Möglichkeit eines anonymen Schreibens auf der Internetseite Dankesbriefe für Organspenden. Und unabhängig von diesen Dankesbriefen können die Familien eben eines Organspenders oder einer Organspenderin in regelmäßigen Abständen auch wiederum anonymisierte Informationen zum aktuellen Befinden der Organempfängerin erhalten, aber sofern eben auch diese dem zugestimmt haben.
Ja, und wie unterstützen Sie denn Menschen zum Thema Organspende bei der VDK-Patientenberatung?
In erster Linie mit Informationen und Aufklärung. Also es ist wichtig, dass sich Menschen informieren, damit sie nicht eben aus Unkenntnis oder unzutreffenden Annahmen, Ängsten keine Organe spenden. Die Entscheidung für oder gegen eine Organspende darf aber nie moralisch bewertet werden. Ob für oder gegen Organspende, die jeweilige Person trifft immer die für sie richtige Entscheidung. Also ich denke, wenn jeder bewusst und selbstbestimmt eine Entscheidung fällt und diese schriftlich festlegen würde, dann wäre dies schon ein großer Fortschritt in der Organspende.
Das war's für diese Folge unseres Podcasts zum wichtigen Thema Organspende. Ein herzliches Dankeschön an VDK-Patientenberaterin Jacob Hinterich für Ihre wertvollen Einblicke und Informationen. Und denken Sie daran, dass Organspende Leben retten kann. Jede Entscheidung zählt. Alle relevanten Infos, einschließlich des neuen Organspenderegisters, finden Sie in den Shownotes dieser Episode. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.
Das war Reingehört beim Sozialverband VDK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat und Sie künftige Folgen nicht verpassen möchten, dann abonnieren Sie unseren Podcast. Weitere Informationen zu uns und unserem heutigen Thema finden Sie in der Episodenbeschreibung oder unter www.vdk-bw.de.